Einen wunderschönen guten Abend und ein herzlich willkommen im Kepler Salon zu einem spannenden Thema. Ich glaube, für junge Menschen, alte Menschen oder ältere Menschen, wie leben und bauen wir morgen? Mein Gast ist heute Roland Gneiger. Mein Name ist Elfi Schulz und ich freue mich, dass so zahlreich Besuch gekommen ist. Und wir sind schon sehr gespannt auf Ihre interessanten Fragen. Ja, Roland Gneiger ist geboren in Bregenz. Er ist dort aufgewachsen, aber auch im Salzkammergut. Er studierte in der Akademischen Bildenden Künste an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Roland Reiner und an der Technischen Universität in Eindhoven. Er war 1979 Mitbegründer der Vorarlberger Baukünstler. Bekannt geworden ist dadurch die Sendereihe Plus Minus in Vorarlberg heute mit 151 Beiträgen. Als Architekt hat er mehrere Schlüsselbauten realisiert. Er hat viermal den österreichischen Bauherrenpreis gewonnen und er ist zweifelsohne ein äußerst interessanter österreichischer Architekt. Seit 1996 ist er Professor an der Kunst-Uni Linz und leitet die Architekturausbildung. Ja, immer wieder mit außergewöhnlichen Projekten aufgefallen. Außerdem ist er regelmäßig als Juror bei diversen Architekturwettbewerben tätig. Herzlich willkommen im Kepler Salon und wir freuen uns auf Ihren interessanten Vortrag. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin ebenfalls sehr interessiert an dem Thema. Ich gehöre schon etwas zu den Älteren. Ich wohne in einem viel zu großen Haus. Alleine zu große Heizkosten, zu viel Arbeit. Und ich bin ganz gespannt, welche Alternativen für mich in der Zukunft geboten werden. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Schulz. Danke für Ihr Kommen. Ich kann Ihnen wirklich sagen, dass mich das ehrlich freut, in diesem Format einmal auf der Ebene zu reden. Ich habe immer gefunden, dass für mich der Architektur, der Austausch über Bauen und Architektur mit Nicht-Fachleuten eigentlich der interessantere, weil meistens der grundsätzlichere und weniger akademische ist. Ich habe den viele Jahre ganz intensiv gepflegt. Die Frau Schulz hat Ihnen das gesagt. Ich habe über 150 Fernsehsendungen gemacht und war da so bekannt wie jemand, der den Wetterbericht jeden Tag moderiert und konnte überhaupt nicht mehr in irgendeinem öffentlichen Raum hingehen, in Vorarlberg damals, ohne dass ich in einem Gespräch über Bauen und Architektur verwickelt war. Das war dann schlussendlich so penetrant, dass ich das irgendwann einmal aus dem Grund aufgeben musste, weil ich konnte nicht mehr Zug fahren, nicht mehr in Ruhe in einem Gasthaus sitzen und essen. Aber diese Diskussionen waren wirklich spannend und ich habe sehr, sehr viele in meinen frühen und jungen Architektenjahren sehr, sehr viele Veranstaltungen in Bildungshäusern, unter Frauengruppen, im Familienverband da und dort gehalten. Ich habe auch sehr viel profitiert selber dadurch, wahrscheinlich von diesen Dingen, weil man dann wirklich an den Fragen näher dran ist. Seit ich in Linz bin, konnte man das nicht auch noch aufladen. Also sozusagen ist mir dieser Bezug abhanden gekommen und den können wir da ein bisschen pflegen.
Kepler Salon kann Abhilfe
schaffen. Kann das machen, ja. Also mir ist nämlich ein ganz großes Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, dass Architektur keine Spezialistenleistung ist. Architektur ist eine gesamtgesellschaftliche Leistung und Bauen ist eine gesamtgesellschaftliche Leistung. Und wir erreichen ein baukulturelles Niveau nur dann, wenn ganz viele an diesem Thema mittun. Und das, was Architekten umsetzen, das ist so ein unbedeutender, fast nicht in relevant werdender Teil von 3-4% all dessen, was gebaut wird. Also Wirkliche Baukultur entsteht, wenn sie breit abgesichert ist, wenn sie von vielen getragen wird und entscheidend sind die letzten Details bis in das, wie man mit einem Hausgarten umgeht und wie man sich möbliert und einrichtet. Also das sind alles Fragen, die relevant sind. Und relevant sind nicht nur für Gestaltungsaspekte, sondern wirklich substanziell für die Gestaltung unseres Lebens. In der Archäologie wissen wir, dass wenn wir irgendwo Ausgrabungsstätten aufsuchen, dass wir über diese Fundstätten ein vollkommenes Bild über die Art der Machtverhältnisse, über gesellschaftliche Strukturen des Zusammenlebens, über das Verhältnis von Männern zu Frauen, über das Verhältnis von Stadt zu Land. Das lässt sich am Bauen ablenken, ablesen und das gestalten wir in die Zukunft hinein mit unseren Bauten. Und es sind sich die allerwenigsten bewusst, wie schwerwiegend und wie tiefgreifend auf unsere Lebensgestaltung diese Faktoren sind. Deswegen habe ich immer einen der oberflächlichsten, um nicht zu sagen dümmsten Sprüche gefunden, wenn man sagt, Architektur ist Geschmackssache. Ja? Wer das sagt, der weiß nichts oder er hat seinen Geschmack nicht wirklich entwickelt und gebildet. Also jedenfalls hoffe ich, und das wäre mein Ziel, dass Sie das nach dieser heutigen Veranstaltung nicht mehr sagen, weil ich mir wichtig wäre, Ihnen einen Einblick zu geben in das, was da wirklich hineinwirkt. Über Architektur zu diskutieren, erst recht das zu bewerten und Aussagen darüber zu machen, ist allerdings sehr schwer, und zwar aus dem einen Grund, weil die Ebenen so komplex sind. Und wenn ich mit jemandem über Architektur spreche und über Bauen spreche, dann muss man zuerst einmal abklären, worüber reden wir denn jetzt eigentlich? Was muss bauen können und welcher Aspekt liegt bei Ihnen und bei Ihnen und bei Ihnen und bei mir im Vordergrund? Ich möchte Ihnen gern so 5, 6 Aspekte zeigen oder vorstellen, die mit Bauen entschieden werden und worum es sich dabei, um welche Entscheidungen, um welche Ebenen sich dabei handelt. Die erste Ebene ist eine unglaublich simple und mit ein bisschen Nachdenken kommt jeder drauf. Aber es ist so selbstverständlich, dass ich glaube, dass wir sie in der gegenwärtigen Zeit fast vernachlässigen und verdrängt haben. Das Erste, was jedem klar ist, der Beginn des Bauens überhaupt war die Absicht, Klima zu beherrschen. Ja? Also sich vor den Unbillen der Natur, des Klimas, des Wetters, der lokalen Verhältnisse zu schützen. Das ist überall anders. Ja? Deswegen sind auch die Bedingungen sind überall anders. Deswegen sind die Ergebnisse dieses Klimaschutzes. Und wenn Sie so wollen, können wir ein Haus als Klimamaschine bezeichnen. Deswegen sind die woanders. Es macht einen Unterschied, ob man sich vor der Hitze oder vor der Kälte schützen muss. Es macht einen Unterschied, ob man sich vor dem Regen schützt oder vor der Sonne. Ja? All das schafft andere Verhältnisse. Das heißt, der erste Ursprung, wobei das nicht ganz sicher ist, weil es eine zweite These gibt, dass man Bauen nicht mit dem Klimaschutz begonnen hat, sondern dass das Denkmal, das Monument, das einen Ort markieren und ein Zeichen setzen, selbst noch archaischer und ursprünglicher war. Das traue ich mir nicht zu beantworten und das wird auch niemand wissen. Aber jedenfalls ist, glaube ich, unbestritten und leicht nachvollziehbar, dass dieser Aspekt, Klima zu schützen, uns Verhältnisse zu schaffen, mit denen wir komfortable Bedingungen schaffen, mit denen wir zivilisatorische Errungenschaften entwickeln, mit denen wir Kultur aufbauen, dass das mit dem Klimaschutz zusammenhängt. Das ist so weit gegangen, dass er heute nicht mehr den Schutz unseres physischen Klimas nur meint, aber so einen Laptop oder ein Handy oder gewisse Geräte, mit denen wir ja alltäglich umgehen, die wären im Freien einfach nicht zu bedienen und auch nicht zu handhaben. Also, erster Aspekt, Klimaschutz. Einer, der, Gott sei Dank, wieder große Bedeutung gewinnt. Der zweite Aspekt, der beim Bauen wichtig ist, ich habe das eingangs in Bezug auf die Archäologie gesagt, Bauen manifestiert soziale Verhältnisse. Verhältnisse, wie wir zusammenleben, wie wir uns organisieren. Ja? Um Ihnen ganz extrem, so am äußeren Rand, Beispiele zu nennen, also eine Medici-Familie, die sich in der Toskana eine Familie gebaut hat und den Hausstand, da wissen wir, wie die Verhältnisse waren, wie die Strukturen, die Hierarchien waren. Dasselbe gilt aber auch, wenn wir eine Kolchose aus der frührevolutionären sowjetischen Zeit anschauen oder wenn wir von einem Kibbutz in Israel sprechen. Ja? Dort sieht man ganz genau, welche Beziehungen zwischen Menschen sind, wie sie sich organisieren, in welchen Gruppengrößen. Und das, was wir als so selbstverständlich verstehen, nämlich das Leben im Einfamilienhaus, das ist eine extrem, historisch gesehen, eine extrem junge Entwicklung und Erfindung. Das hat es durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte nie gegeben, dass man sich so reduziert, nur auf Leben in einer Kleinfamilie, Mama, Papa, Kind, ja, vielleicht zweites Kind, zurückzieht und dafür eine Zelle, eine Struktur schafft. Das ist eine Entwicklung, die ist in der Breite 100 Jahre alt, 120, 130 Jahre alt. Davor haben wir in ganz anderen Familienverbänden, jeden von Ihnen ist bekannt, im städtischen Verband, in Arbeits-, Mehrgenerationen, Verbänden, der Meister mit ein paar Gesellen, zwei, drei Generationen unter einem Dach oder im ländlichen Raum waren es nicht die Gesellen, sondern die Mägde und Knechte und dann war das Auszugshäusel und so weiter. Also da waren immer Strukturen, die ganz andere Familienverbände darstellen und manifest gemacht haben und deswegen auch andere bauliche Strukturen schaffen. Wir haben eine unglaubliche Entwicklung, zum Beispiel, die darin besteht, dass urbane Regionen Europas immer kleinere Verbände kennzeichnen. Das ist historisch vollkommen neu. Also wir haben die Entwicklung nicht vom Einfamilienhaus, nicht zum Einfamilienhaus, sondern zum Singlehaus. Sie werden das nicht glauben, aber diese Entwicklung gibt es und die kann man durch ganz, ganz viele Beispiele nachvollziehen. Europäische Großstädte, München, da weiß ich eine Zahl, das war schon vor 8 Jahren, hat eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,01 Personen pro Haushalt. Stellen Sie sich einmal das vor. Ja? Also in dieser Größe bewegen sich schon unsere, diese Struktur determinierten Hüllen, die wir dann auch bauen. Also, die Form, wie wir uns als Gesellschaft konstituieren, hat viel damit zu tun. Der dritte Aspekt ist, jedes Haus, jedes Gebäude ist sozusagen eine manifestationsfunktioneller Abläufe. Ja? Also auch die sind historisch einem permanenten Wandel unterworfen mit technischen Entwicklungen. Um Ihnen eine zu sagen, die klassische bäuerliche Küche hat mit der Küche, wie wir sie heute im modernen Haushalt kennen, fast nichts zu tun. Das ist eine amerikanische Erfindung sozusagen, die nur denkbar ist bei einer ganz anderen Wirtschaftsweise, bei einer ganz anderen Lagerhaltung. Das Lagern wird ausgelagert in Großlagerstätten, in Kaufhäuser, während die Küche ist nur noch ein Ort der Endfertigung, während die bäuerliche Küche ja noch eine zum Dörren und zum Milchgerinnen und zum Käsen und zum Buttermachen und zum Brotbacken war, also wo ganz andere und vielschichtigere Prozesse gelaufen sind. Und diese Funktionen und diese Nutzungsabläufe, ja, bis hinein natürlich in Arbeitsbauten, in unternehmerische Bauten, in Verwaltungsbauten, wie sind die Beziehungen, wie sind die Arbeitsabläufe erst recht in der Logistik, die im Industrie- und Gewerbebau eine große Rolle spielt, manifestiert ein Gebäude diese unsere wirtschaftlichen Prozesse und Abläufe. Der vierte Punkt ist die psychische Ebene. Bauen, und wenn man das im Vergleich, jetzt im kulturellen Vergleich mit anderen Kulturräumen sieht, ist es unglaublich spannend. Bauen manifestiert unsere Peinlichkeits- und Schamgrenzen. Ja? Also es ist irgendwie selbstverständlich gewesen, dass der Locus in einem Kloster, sind alle nebeneinander am Donnerbalken gesessen und da war überhaupt kein Problem, ja, das nebeneinander zu vollziehen. Das ist etwas, was heute alles nicht mehr in der Form denkbar ist. Das ist aber permanenten Abläufen und Veränderungen vollzogen. Niemand von Ihnen weiß wahrscheinlich, dass in einem barocken Schloss, Schönbrunn, Versailles und so weiter, hat es keine Toiletten gegeben. Ja? Da ist man mit dem Leibstuhl gekommen, wenn der Herrscher was wollte, sich seines Bedürfnisses entledigen wollte, und dann hat man ihm den Leibstuhl untergeschoben. Und für das niedere Personal waren in solchen Fensternischen Kübeln aufgestellt, ja, die man dann irgendwann entsorgt hat. Also, und dann war aber das auch, natürlich konnte da jemand im Gang vorbeigehen, wenn jemand diesen Kübel benutzt hat. Also da waren ganz andere Grenzen. Im türkischen Bau manifestieren sich die feinen Gitterelemente daraus, dass die Frau nicht, im Islamischen generell, dass die Frau nicht gesehen werden konnte, dass sie versteckt hinter diesem Gitterwerk auf die Straße geschaut hat. Ganz wesentliche Lebensvollzüge, die sehr viel Schutz bedürfen, sind durch Bauen und durch Hausen geschützt. Empfindliche Teile des Lebens, Geburt, Sexualität, Krankheit, Sterben. Also ganz wesentliche Dinge sind ohne den Schutz, den das Bauen gibt und schafft, undenkbar. Und da ist interessant zu sehen, in welchen permanenten Entwicklungs- und Veränderungsprozessen durch die Menschheitsgeschichte das ist. Und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die irgendwann einmal stoppt, sondern dieser Prozess, denn merkt man in seiner Permanenz nur nicht, wenn man so Teilgenosse eines gewissen Zeitabschnitts ist, in dem einem alles so standhaft, so verbindlich und unveränderbar erscheint. Der fünfte Aspekt, über den ich kurz anschneiden möchte, ist der, dass jedes Gebäude, jedes Haus auch Element einer Stadt ist. Und ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass Bauen seit, sagen wir mal, 100 Jahren für die Stadt, die Handlung des Bauens für ein einzelnes Objekt, für die Stadt von vollkommen unterschiedlicher Konsequenz ist. Ja. Also Stadt definieren wir als den Raum, der auch zwischen Gebäuden entsteht, der aus den Beziehungen von Gebäuden entsteht. Ich frage Sie jetzt einmal, haben Sie eine Idee, was der Unterschied sein könnte zwischen Siedlung und Zersiedlung? Hat jemand eine Idee, wie man das jemandem verdeutlichen könnte, was der Unterschied ist?
Größere Zwischenräume.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, sehr, 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 sehr schöne Antworten, weil alle drei stimmen und in unterschiedlichen Verhältnissen, in jeder Situation. Es hat schlussendlich nichts mit der Größe und mit dem Abstand der Häuser zu tun. Es gibt Streusiedlungen, die haben unglaublich faszinierende Qualität. Schlussendlich besteht der Unterschied in der Beziehung oder der Beziehungslosigkeit, die entweder Raum generiert oder lediglich Zwischenraum übrig lässt. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Also, wenn wir zwei Häuser oder drei zusammenstellen, dann kann im besten und idealsten Fall zwischen diesen etwas entstehen, was wir Raum nennen, und das ein kostenloser Mehrwert ist. Die Stadt, der Hauptplatz, ist der rein kostenlose Mehrwert, der aus dem Arrangement von Häusern besteht. Ja? Den muss man nicht bauen, die Oberfläche, ja? Und ein bisschen Stadtmöblierung ist dazu notwendig. Aber Stadt besteht aus der Beziehung der einzelnen Elemente zueinander. Und weil diese Beziehung im Sozialen, Sie haben die Beziehung zwischen Menschen genannt, aber weil sie auch in den Häusern verloren gegangen ist, deswegen entsteht keine Stadt mehr. Entsteht Siedlungsränder, entstehen Speckgürtel, entsteht einfach das, was wir so als unfassbare, amorphe Masse kennen. Aber das nie mehr den Mehrwert dieser Qualität hat. Und das ist eigentlich eine bedauerliche Entwicklung, und die besteht nur, wenn wir da einfach uns dieser Dinge nicht bewusst werden. Aber Häuser, schauen Sie, wenn ich gegenüber den Studenten benutze immer das Beispiel, wenn ich so Ihnen gegenüber sitze, unser Arrangement, wie wir jetzt da sitzen, das drückt eine Beziehung, ein Feld aus, wie ich heute in meiner privilegierten Situation Ihnen gegenüberstehe. Ich schaue so, Sie schauen alle so. Stellen Sie sich vor, ich drehe mich jetzt während des weiteren Vortrags so her und sprich so weiter und beende so den Vortrag. Was denken Sie sich dann? Ja? Also wie ich rein körperlich, physisch mich Ihnen gegenüberstelle, das hat eine ganz große Bedeutung. Erst recht, wenn ich so eine harmlose Sache, ich drehe mich nicht um 90, sondern um 180 Grad, ich würde mir jetzt wirklich dort meinen Blick zum Fenster hinaus drehen. Häuser stehen aber so, genau mit all dieser Ignoranz. Und wenn man das genauer weiß, wenn man darüber Bescheid weiß, dann kann man das alles ansprechen. Dann kann man auch jedem Laien erklären, was ist denn da faul? Ja? Wieso fühlen Sie sich an dem Ort wohl? Was ist der Unterschied zwischen dieser Stadt und der Siedlung? Was sind die Elemente, an denen man das beschreiben kann? Das ist ganz einfach, und wir könnten da jetzt ein paar Grundrisse hernehmen und dann könnte man drüber reden und dann kann man Ihnen zeigen, was passiert, wenn man dieses Haus nur ein ganz kleines bisschen verrückt, dann kommt eine ungeheure Dynamik hinein und dann kann ein Element ein ganzes System in Bewegung bringen und verändern. Ja? Also das ist eine faszinierende Magie, die Architekten in ihrem so missverständlichen Fachjargon Städtebau nennen, der aber am Land genauso von Relevanz ist. Also das ist jedes Element und das Bauen in den Beziehungen. Und dann gibt es einen sechsten Punkt, und auf die näheren gehe ich dann nicht ein. Es gibt noch das Denkmal, es gibt den Raum, es gibt noch über Licht zu reden, aber über einen sechsten möchte ich noch sprechen, den Aspekt der Identitätsstiftung, der semantischen und symbolhaften Dimension. Ich habe Ihnen gesagt, es ist so unklar, was war im Bauen zuerst, war es dieses elementare Bedürfnis nach dem Dach über dem Kopf, dem Schutz vor Wind und Schnee und Kälte oder Hitze, oder war es das Denkmal, wird man nie ergründen. Ich habe irgendwann einmal in einem Buch über chinesische Philosophie gelesen, dass es einen chinesischen Kaiser gibt, der wird verehrt, weil er der Erfinder des Hausbaus war. Das ist eigentlich eine absurde Vorstellung. Wie kann man Hausbau erfinden? Man denkt, es wächst so mit den Menschen mit. Die gehen zuerst in eine Höhle und dann wird die Höhle irgendwie verbessert. Und dann, also das ist so irgendwie wahrscheinlich unser ursprüngliches Gefühl, wie konnte man Hausbau erfinden? Also diese Frage ist nicht geklärt, aber es ist ganz eindeutig so, dass alles, was auf der Ebene von Symbol und Ausdruck eine unglaublich große Macht und von einem extremen Einfluss ist. Es geht um Image, Es geht um Rolle in der Gesellschaft, es geht um Selbstdarstellung, es geht um Macht. All diese Dinge werden über Architektur transportiert und gespielt. Und da ist in der ganzen Geschichte kein Unterschied, in der ganzen Menschheitsgeschichte kein Unterschied, ob BMW das Auslieferungslager baut, das dann durch alle Medien der Welt gehen, Guggenheim in Bilbao ein Museum baut, dessen Zweck und Ziel einzig ist, dieses Aufmerksamkeitslevel zu erreichen, um sich zu positionieren, oder ob das der Vatikan war, wie er den Petersdom und den Petersplatz gebaut hat. Das war durch die ganze Menschheitsgeschichte immer dasselbe prinzipielle Motiv. Das ist manchmal ein bisschen schäbiger, weil es nur ums Geld geht. Im anderen Fall geht es dann mehr um Macht, im dritten geht es mehr um Kommerz und Geschäft. Ja. Da verschieben sich die Motive, aber im Wesentlichen wird Architektur ganz viel und heute immer mehr gebraucht für diesen Aspekt von Selbstdarstellung, Rolle und Macht. Und ich habe eingangs gesagt, dass dieser Uraspekt der Klimabeschaffung, der Klimagestaltung so in den Hintergrund tritt. Wissen Sie, wieso der in den Hintergrund tritt? Das ist so ein Zeichen von Luxus- und Überflussgesellschaften. Dinge, die ganz selbstverständlich sind, die fallen aus dem Wahrnehmungsfilter heraus und andere treten hervor, die man sich bisher nicht leisten konnte und jetzt leisten kann. Deswegen ist zwischen dem Vatikan und dem Häuselbauer irgendwo im Mühlviertel auch kein Unterschied. Jeder macht es mit seinen Möglichkeiten. Aber da sehen Sie Elemente, auch beim einfachen Hausbau, die genau dieselben oberflächlichen Bedürfnisse und Motiven folgen. Ja? Da können Sie dann sehen, und das wandelt sich, das sind die Erker, und jetzt sind halt neuere Formen, Pulsdächer und Wintergärten und Glasfassaden und irgendwelche Türen mit irgendwelchen solchen Glaseinschnitten und. Ja? Jeder tut dann nach seinen Möglichkeiten, seinem Wissen oder Unwissen, mischt er auf dieser Ebene mit und ist sich meistens gar nicht bewusst, was da eigentlich geschieht. Ja? Eine wirklich intensive und ernste Auseinandersetzung mit den wirklichen Aufgaben, die sich beim Bauen stellen, die ich jetzt versucht habe, leicht zu skizzieren, weil selbst wenn wir darüber nicht Bescheid wissen, treffen wir in all diesen Themenfeldern Entscheidungen. Ja? Also jeder manifestiert sich auf all diesen Feldern in gewisser. Jeder ist Teil einer Stadt, einer Siedlung. Jeder trifft eine Entscheidung, wie er mit Klima umgeht. Jede und jeder schafft ein Bild und ein Image und gibt sich eine Position in der Gesellschaft über diesen Faktor des Bildhaften und Zeichenhaften. Ich möchte jetzt, also das waren jetzt sechs Themen, auf die ich jetzt so etwas oberflächlich gestreift habe. Sie können sich vorstellen, dass man über jedes dieser Themen natürlich eine eigene große Veranstaltung machen kann. Ich möchte zwei ein bisschen eingehender streifen, damit Sie wissen, wo da die Reise hingeht. Darum gibt es auch jetzt die Tafel, wo ich nur eine einzige kleine Skizze oder zwei, drei ganz kleine Skizzen drauf mache. Ich möchte über die ersten zwei Aspekte, weil die sind momentan, alle sind in einem großen Umbruch, aber die sind nicht nur im Umbruch, sondern die sind auch in aller Munde. Der Aspekt des Klimaschutzes und der Aspekt des Wandels sozialer und familiärer Strukturen. Das sind zwei Themen, die berühren uns ungeheuer stark und an denen kann man gar nicht vorbeigehen. Da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in diese zwei Aspekte. Wenn man so wenn man sich ein bisschen, und das ist jetzt unglaublich verkürzt, alles, was ich Ihnen zeige, wenn man so die Geschichte des Hausbaus nur ein bisschen skizziert, dann weiß man, dass der Beginn das war, dass es ein Feuer gegeben hat und dass dieses Feuer geschützt worden ist. Ja? Also irgendwo war der Feuerplatz dem Wind und dem Regen ausgesetzt. Man kann dann kein Feuer machen, man kann sich keine Wärme halten. Das heißt, man musste das Feuer beschirmen, dass es überhaupt wirkungsvoll werden kann. Und da gibt es ganz viele Beispiele von den Wikingern bis zu Urformen des Bauens in den alpinen Regionen. Und aus dem heraus lässt sich eine ganze Hausgeschichte ableiten, zum Beispiel, da kenne ich mich halt zufällig am besten aus, die des Vorarlberger Bauernhauses, wo man weiß, dass die Entwicklung sich so vollzogen hat, dass die erste Differenzierung die war, dass man durch die Feuerstelle eine Mauer gezogen hat, um zwei unterschiedliche Räume zu beheizen. Ja? Und der dritte Schritt war dann der, dass man eine dritte Wand eingezogen hat, um mit einer Feuerstelle drei Räume zu heizen. Und dann haben sie schon das ganze Diagramm des Vorarlberger Bauernhauses, da hinaus ist dann der Wirtschaftsteil gegangen, oder hinaus ist der Wirtschaftsteil, und das war die Diele und die Küche, das war der Schlafraum und das war die Stube. Da war der größte Anteil des Feuers mit dem Kachelofen, da war nur noch eine Wand, die ein bisschen den Schlafraum temperiert hat, und da war die Kochstelle, die den Eingang. Das war eine Entwicklung, die ist jenseits formaler oder gar formalistischer Entscheidungen gelaufen. Die war eine, wo man mit vorhandenen Mitteln möglichst ökonomisch umgehen musste. Und wenn man sich jetzt Vierkanthöfe anschaut, oberösterreichische Bautradition, werden Sie ähnliche Entwicklungen sehen. Sie werden auch sehen, dass eine Feuerstelle zwei Räume heizt. Also ganz verkürzt, historische Entwicklung zu Zeiten, wo einfach ein sparsamer und ganz ökonomischer Umgang mit den Mitteln zwingend notwendig war. Was ist passiert? Anfang der 60er Jahre, das Öl begann zu rinnen. Wir haben die Zentralheizung entwickelt. Die Zentralheizung war das Element, das den größten Einfluss auf die Architekturentwicklung genommen hat innerhalb eines ganzen Jahrhunderts. Ja? Ohne dem wäre das alles undenkbar gewesen. Was ist das Wesen der Zentralheizung? Sie haben irgendwo die Feuerstelle und sie leiten über Leitungen, ja, beliebig die Wärme an gewisse Punkte. Ja? Was bedeutet das? Dass Sie eigentlich jede Hausform bauen können, die Sie wollen. Drum schaut unsere Architektur so aus. Ja? Also da hat es keine Gesetzmäßigkeit mehr aus dem ökonomischen Umgang mit unseren Mitteln gegeben, sondern wir haben eine unglaubliche Freiheit des Gestaltens gewonnen, und mit Freiheit ist auf allen Ebenen bekanntermaßen schwer umzugehen. Ja? Und das war eigentlich dann eine Form, da hat es keine Kriterien mehr gegeben, das war in jede Ecke hinein zu lenken. Jetzt stehen wir wieder an einem neuen, sozusagen an einem neuen historischen Wendepunkt, und wenn Sie das wissen, wissen Sie auch, dass wir in einer total spannenden Zeit stehen, weil auf der Ebene tut sich Ungeheures. Ja. Ich habe schon als junger Architekt gewusst, dass das so nicht weitergehen kann und dass wir da in ein Desaster hineinmünden. Ich habe mir aber nie gedacht, dass wir innerhalb von 15, 20 Jahren in die Möglichkeit versetzt werden, Häuser zu bauen, die keine Heizungen mehr brauchen. Ja? Das ist heute Stand der Dinge. Wir kennen Häuser, die keine Energie mehr brauchen, die mehr Energie produzieren, wie sie selber brauchen. Wir haben ein Problem noch, aber das ist eigentlich eines, das ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben die Energie dort, wo sie mehr vorhanden ist, wie wir sie brauchen, zur falschen Jahreszeit. Ja? Also diese unterschiedlichen Bedürfnisse zwischen Winter und Sommer, das ist noch ein großes Problem. Wie transportiert man den Überschuss vom Sommer in den Winter? Das ist bei uns das Thema. In heißen Regionen ist das Thema genau umgekehrt. Ja, in Dubai oder wo man sich um das alles nicht kümmert natürlich. Aber dort wird die Fragestellung eine umgekehrte. Aber das wird unsere Zukunft sein. Wir werden Häuser bauen und Sie kennen alle den Begriff Passivhaus. Der ist, glaube ich, in aller Munde, auch wenn die wenigsten vielleicht genau wissen, was das ist. Ich würde Ihnen das gern erzählen. Der Herr, wie heißt der stellvertretende Intendant von 09?
Der Uli Fuchs.
Der Uli Fuchs hat gesagt, mach doch einen Vortrag über Passivhaus, wie er mich jetzt das erste Mal eingeladen hat. Er hat gesagt, das ist mal ein bisschen zu eng, das Thema. Wenn ich zwei- oder dreimal da bin, dann rede ich mal über Passivhaus konzentriert.
Nächstes Jahr vielleicht.
Aber das ist mir jetzt zu eng, bevor ich nicht ein bisschen einen weiteren und größeren Bogen spannen kann, weil dann ist ja eigentlich auch ein technologischer Vortrag. Ich kann Ihnen nur ganz kurz sagen, passiv heißt einfach, dass mit den Mitteln des Bauens im Wesentlichen und mit einer in letzter Konsequenz ganz simplen Haustechnik, die sich an Komplexität und Schwierigkeitsgrad in wenigen Jahren nicht mehr unterscheiden wird von dem, was wir heute haben, ein Haus temperiert wird, sodass wir keine Energie mehr brauchen. Das heißt, wenn Sie sich den Entwicklungsschritt anschauen, dann sind wir auf einem sensationellen sensationell spannenden Ebene angekommen. Und die ist natürlich gesellschaftsweltpolitisch von allergrößter Relevanz, wenn man weiß, dass wir für Klimatisierung weltweit 40% unseres Energieaufkommens verwenden. Ja? 40%. Ich wechsle jetzt zum zweiten Thema. Sie haben gesagt, 20 Minuten darf ich.
Nein, eine halbe Stunde.
Und das bin ich auf bei 37 Minuten.
Naja, so genau nehmen wir uns nicht.
Danke. Es komme noch zum zweiten. Ich möchte damit jetzt einfach das Thema aufreißen und wenn Sie dann zu dem konkretere Fragen haben, freue ich mich auf ein lebendiges Gespräch. Drum hoffe ich, dass Sie nicht alles dass ich nicht alles erschöpfend jetzt noch behandle. Gut, der zweite Aspekt, ich habe das eingangs gesagt, der ist der, was passiert mit unserer Gesellschaft und welche Konsequenzen und Folgen hat das fürs Bauen? Das ist so ein Verhältnis, das bedingt sich so gegenseitig. Ja? Unsere sozialen Strukturen, nämlich die familiären zum Beispiel, unsere Formen des Zusammenlebens, das schafft irgendwann einmal eine Bauform. Dann gibt es manifeste Bauformen, die schaffen aber dann auch wieder soziale Strukturen, weil dann heißt zum Beispiel, wir können kein Kind kriegen, weil die Wohnung zu klein ist und eine größere können wir uns nicht leisten. Das heißt, dann gibt es wieder diese umgekehrte Form. Das Miteinander in größeren Verbänden wird durch das gibt so einen wunderschönen Begriff, der Zulehner hat den Begriff geprägt, das Familienschließfach, Einfamilienhaus, ja, hat er mal gesagt, das Familienschließfach. Und ich bin ja überhaupt der Überzeugung, dass es noch nie etwas, so eine Lebensform gegeben hat, die so ausschließlich war, die so monokulturell war, ja, wo die sozialen Beziehungen so reduziert waren, wie in dieser hochgelobten Lebensform im Einfamilienhaus. Also, ich meine, wenn jemand einen Vater gehabt hat, der zu nichts getaugt hat, dann hat er wenigstens andere Bezugspersonen gehabt, in größeren Verbänden. Also, alleine, wenn ich mich erinnere, ich habe auch Jahre meiner notwendigen Erziehungszeiten habe ich auch verschlafen und ich war auch über Jahre einer dieser Väter. Aber ich habe meine Kinder haben das große Glück gehabt, dass mein Büro im Haus war und dass dort eine ganz lebendige Gruppe junger und engagierter Leute waren, die sich gefreut haben, wenn meine Tochter ins Büro gerannt ist und dort sogar am Schoß gesessen ist und die haben ihnen was zeichnen lassen und so weiter. Es hat so ein Feld, ein differenziertes Feld gegeben, unterschiedlichster Beziehungen und Bezugnahmen und Möglichkeiten zu interagieren, auch sozial. Das Einfamilienhaus hat was unerhört Ausschließendes. Und hinter diesen Mauern des Einfamilienhauses spielen sich naturgemäß unvorstellbare Dramen und Tragödien ab und niemand kriegt was mit. Das ist auch dann noch eine dieser Funktionen. Also, wir vollziehen weitere konsequente Schritte und jetzt könnte man sagen, und das ist ja auch sehr nahegelegen, es wird immer noch extremer, die Individualisierung und die Vereinzelung geht immer noch weiter, ja? Und ich behaupte, das ist nicht der Fall. Und das ist jetzt eine These, ja, das ist jetzt eine meiner Thesen, die können Sie glauben oder auch nicht. Ich behaupte, das ist eine vernünftige Entwicklung. Und es wird Folgendes passieren, ja, es wird passieren, dass wir das zu einer Spitze treiben, dass sich wieder ganz neue Strukturen entwickeln, die den alten Mustern auf einer neuen Ebene nahe sind. Wie die Logik zwischen dem und dem Passivhaus eine größere Verwandtschaft herstellt, wie zwischen dem Zwischenschritt, wird das meinem Dafürhalten nach der Fall sein. Ich persönlich bin überzeugt, dass diese Individualisierung, dass die etwas ist, die mit der Mobilität der Gesellschaft und so weiter zu tun hat und dass das die Menschen nicht freiwillig und aus freien Stücken wählen. Einfaches Beispiel, meine Frau ist aus der Steiermark, ich habe in Wien studiert, wir haben uns einmal kennengelernt, wir leben jetzt in Bregenz, dort haben wir Familie gegründet, die Schwiegermutter ist in der Steiermark. Ist das jetzt ein Egoismus, wenn meine Schwiegermutter nicht die Kinder umsorgt? Ja? Oder ist es ein Egoismus meiner Frau, wenn sie die alternde Mutter jetzt nicht betreut? Ja? 600 Kilometer liegen dazwischen. Ich stelle andere Entwicklungen fest. In meiner Nachbarschaft ist das Seniorenheim, da sieht man etwas, was man auch in der Geschichte wahrscheinlich kaum einmal gesehen hat. Eine 65-jährige Frau führt ihre 92-jährige Tante im Rollstuhl aus, ja, und kommt jeden Tag wieder und macht etwas, was eigentlich in der Form, ja, ein sozialer Akt ist, den wir historisch nicht gekannt haben. Ich kenne eine andere Nachbarin, die hat ihre Kinder längst, die sind draußen, die hat zweimal in der Woche freiwillig aus der Nachbarschaft Kinder zur Nachhilfe, lädt sie ein. Ich kenne Familien, die haben Freunde aus Scheidungsfamilien und das Kind aus der Scheidungsfamilie geht regelmäßig mit dieser Familie in Urlaub oder verbringt ein, zwei Nächte jede Woche im Haus der Freunde und der Freundinnen. Das sind alles neue, uns unbekannte und zumeist übersehene Formen sozialen Miteinanders, die ganz was anderes sagen, als dass die Gesellschaft sich nur zum Egoismus hin entwickelt. Ich behaupte, wir steuern auf eine Zeit zu, wo zwar der eigene Bereich, die Definition des eigenen, eine größere Rolle spielt und wir nicht nur das eigene Zimmer wollen, das man zum Beispiel im Einfamilienhaus ja nie hatte. Die Kinder hatten ein eigenes Zimmer, aber das Ehepaar ja nicht. Ja. Das ist auch eine Entwicklung, die irgendwie eigenartig ist. Also wir wollen einfach unseren eigenen Bereich haben, um dann als freie Bürger und Menschen unsere Sozialkontakte nach wahlverwandtschaftlichen Aspekten zu gestalten. Und das wird neue Formen des Zusammenlebens und das glaube ich, ich kannte Ihnen ganz viele Beispiele, wo das schon manifest wird, auch baulich manifest, ganz neue Formen der Wohngemeinschaften, der Solidarität, der Nachbarschaftshilfe, der neuen Organisationsformen, Also es gibt faszinierende Dinge. Ich habe ein ganz großes Glück. Ich bin in vielen Jurien. Die Frau Schulz hat es schon gesagt, zum Beispiel in der Jury des Österreichischen Baukulturpreises, wo Gemeinden ausgezeichnet werden, die spannende Dinge machen, eben nicht nur gestalterischer Natur, sondern sozialer, ökologischer, energetischer und so weiter. Und da sieht man Modelle, die sind einfach faszinierend. Ja. Neue Lebensformen, die auch schon baulich manifest werden, ja, um Ihnen nur irgendwas zu... Eine private Initiative von 6 Gemeindebürgern, die ein altes Haus kaufen, das selbstständig mit ihren Mitteln renovieren, alten Wohnungen hineinbauen und das der Sozialverband der Gemeinde zur Verfügung stellen. Ja? Miteinnahmen natürlich. Ja? Aber dort eine wunderbar integrierte Altenwohnstruktur in einem angenehmen Maßstab und in einer angenehmen Größe manifestieren. Also es gibt so wunderbare Beispiele, dass dieser Egoismus und diese Entwicklung gar nicht Platz greift. Und auf das sollten wir aber auch reagieren. Und wie schaut so ein Reagieren aus? Wir können nicht weiter, das was nachgefragt wird. Der Markt ist so schwerfällig des Bauens, weil die Menschen so wenig Fantasie haben, weil sie diese Aspekte ihnen nicht bewusst sind, weil sie immer in den alten Bildern und Vorstellungswelten, jetzt fragt niemand neue Bauformen und Wohnformen nach und der Verkäufer der Vergabechef einer Genossenschaft oder Verkäufer einer Baugesellschaft, der agiert immer nach der Nachfrage und bewegt sich auch nicht und kann nicht grundsätzlich neue Themen ansprechen. Und wenn man das Thema anspricht, dass es zum Beispiel ein kolossaler Unsinn ist, Häuser zu bauen, die 150 Jahre stehen, materiell gesehen, aber konzipiert sind für einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, weil das Haus ist gebaut für Mama, Papa und 2 Kinder und die 2 Kinder sind nach 15 Jahren draußen und dann ist das Haus in seiner Struktur auf die restlichen 130 Jahre einfach nicht vernünftig und sinnvoll brauchbar. Da müssen wir uns was überlegen und da gibt es ganz simple und einfache Konzepte, zum Beispiel das, dass ich nie mehr ein Einfamilienhaus gebaut habe, das nicht mit einem ganz, ganz kleinen Maßnahme, nicht einmal kaum baulicher Natur, in 2 eigenständige Einheiten zu trennen ist. Dann haben sie nämlich mit einem Schlag eines, dass die Kinder im Haus bleiben, ja, aber in der eigenen Wohnung. Oder dass die Alten dazukommen können. Aber im gemeinsamen Haushalt, am gemeinsamen Herd, im gemeinsamen Bad, das will man heute nicht mehr sein. Und das muss man, glaube ich, respektieren. Also was könnte das für Konsequenzen haben? Und da zeige ich Ihnen jetzt ganz zum Abschluss. Und da habe ich jetzt an den Operator da die Bitte, dass er mir das in Gang setzt. Zeige ich Ihnen abschließend und dann habe ich meine Zeit mehr als überspannt.
Aber es war sehr spannend.
Zeige ich Ihnen noch ein Projekt von mir, das auf ganz andere Art und Weise mit diesem Phänomen umgeht. Also, ja, okay. Erster Blick, alles ganz konventionell, alles ganz normal. Das ist ein Villensiedel, so ein gründerzeitliches Siedlungsgebiet in der Stadterweiterung der ersten, wie Ende des 18. Jahrhunderts sich Städte erweitert haben. Das sehen Sie da so am Froschberg hinauf. Also vor 120, 130 Jahren die ersten Villenbauten, wo die Stadtflucht begonnen hat, für eine elitäre, besser bemittelte Schicht. In so einer Gegend sind diese 4 Häuser entstanden. Der Ausgangspunkt war, dass 4 Geschwister dieses Grundstück geerbt haben. 3 von denen, alle in einem Alter, wo Menschen normalerweise Häuser bauen, zwischen 30 und 35 oder 40, drei von denen wollten gleich loslegen. Einer lebt noch in Wien und weiß nicht, ob er jemals zurückkommen wird. Und hat gesagt, ja, er will das vorbehalten, diese Grundfläche. Die anderen sollen einmal loslegen, wir machen ein Konzept. Die sind zu mir gekommen und wollten 4 Einfamilienhäuser planen lassen. Habe ich gesagt, Freunde, ihr habt alle Kinder, ihr könnt so nicht ein Einfamilienhaus bauen lassen. Was machen eure Kinder in 15 Jahren? Ihr seid dann im Einfamilienhaus allein. Das ist auch so eine faszinierende Entwicklung. Wir erleben momentan einen sensationellen Werteverfall von Einfamilienhäusern. Sie können das, was man vor 20 Jahren noch als Geldanlage gesehen hat, das kann man mit einer permanenten Wertsteigerung immer wieder verkaufen. Eine vollkommene Gegenentwicklung ist im Gang. Ja? Ich kenne einen Bekannter von mir, der sitzt, möchte längst ins Seniorenheim gehen, sobald er sein elendiges Haus weg hat. Er ist Architekt noch dazu. Er kriegt das nicht mehr weg. Und wissen Sie wieso? Weil es so individuell gebaut ist. Ja? Und individuell bauen ist wie ein Maßanzug. Der passt einem, aber keinem anderen. Und der passt ihm 2 Jahre und wenn er beleibter wird oder schlanker wird, dann passt er ihm nicht mehr. Ja? Und genauso sind diese Häuser entwickelt und genauso sind sie konzipiert. Und ich habe gesagt, das könnt ihr nicht machen, also das ist einfach unmöglich. Das kann es nicht sein. Ihr müsst an eure Kinder denken, ihr müsst in 15 Jahre vorausdenken. Jetzt haben wir zwar 4 Häuser gebaut und dass es 4 Häuser geworden sind in ungefähr dieser Größe, das hat mit der Struktur zu tun, in der dieses Umfeld liegt. Da habe ich mich in diese städtebauliche Ambiente nicht mit einem großen Block hineingesetzt, sondern im Maßstab der Villen, die dort sind. Das heißt, 4 Häuser pro Geschoss, eine Grundfläche von 100 Quadratmeter, aber jedes dieser Häuser ist dreigeschossig. Ja? Das heißt, jedes dieser Geschwister hat 300 Quadratmeter gebaut. Sie wollten 150, 130, 150. Sie haben 300 gebaut. Jedes dieser Geschwister. Und zwar so, dass sie nie sagen können, wie viele Wohnungen jetzt entstanden sind, weil die Wohnungsanzahl durch ganz simple und einfache Maßnahmen permanent veränderbar sind, im Lauf der Entwicklung veränderbar sind. Das ist der Grundriss eines Geschosses. Sie sehen da, ich hoffe, das ist scharf genug, Sie sehen da eine ganz auf die Grundstruktur ohne Raumteilung reduzierte Einheit, 100 Quadratmeter. Sie sehen an der linken Seite ein Stiegenhaus, das frei liegt. Und über einen Laubengang können Sie in diese 100 Quadratmeter Einheit zweimal hineingehen. Sie haben 2 Türen. Der Grund ist der, dass es in dem Haus nur Einheiten A 50 Quadratmeter gibt. Alle sind nur 50 Quadratmeter. Aber Sie können diese 50 Quadratmeter beliebig kombinieren. Sie können entscheiden, ob Sie 50 Quadratmeter wollen, sprich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 100 Quadratmeter, sprich eine Vierzimmerwohnung, die klassische Wohnung für eine Familie, 150 Quadratmeter, weil sie größeren Anspruch haben, 200 Quadratmeter und bis 300 Quadratmeter. Ja? Und das können Sie über alle Geschosse permanent verbinden, deswegen gibt es in der Mitte eine Stiege, die von beiden Seiten nach unten oder nach oben führt. Können Sie sich das vorstellen? Also die 50 Quadratmeter können Sie horizontal verbinden, aber auch mit der Wohnung, die drüber ist, die schräg drüber ist, die schräg unter Ihnen ist oder direkt unter Ihnen. Ja? Und das können Sie permanent und ohne großen baulichen Aufwand wieder rückgängig machen. Das heißt, 150 Quadratmeter, die Kinder ziehen aus, 50 Quadratmeter fallen weg, die Kinder sind beim Studium in Wien oder sonst wo, die Frau wird wieder berufstätig, kann dort hinein. Wir lassen ein unvorstellbar großes Repertoire an Raum ungenutzt, weil diese Strukturen so deppert sind, ja, so unbedacht sind und unvernünftig sind. Also ich kann Ihnen jetzt zeigen, aber ich glaube, dass das bei Ihnen nicht mehr sichtbar ist, weil da ist ganz zart die Grundstruktur drinnen, wie jetzt die. Ich gehe jetzt zu dem einen Bildschirm und versuche Ihnen das ganz kurz zu erklären. Das ist jetzt der das ist der klassische Typ. Sie gehen jetzt da hinein, haben da einen Essplatz und die Küche, da eine Toilette, da vorne den Wohnraum. Also das ist so die ganze Wohneinheit. Da drüben ist die Schlafeinheit, da ist eine Garderobe. Ja. Da haben sie eine Toilette mit dem Installationsschacht, der Küche und WC entsorgt. Da können sie jetzt rübergehen an zwei Stellen, haben da Elternschlafzimmer, ein WC, Dusche und ein Bad, ein kleineres Kinderzimmer oder ein Arbeitszimmer und ein größeres Kinderzimmer. Das heißt, sie haben da eine 4,5-5-Zimmer-Wohnung, die sie jederzeit da schließen können, um im nächsten Bild dann aus jeder dieser Einheiten eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu machen oder diese Wohneinheit auf der Ebene mit der Schlafeinheit ein Geschoss drüber zu verbinden. Ja, ist das klar? Also Sie können da Ihr Leben lang und der Dauer dieses Hauses können Sie dort unterschiedlich disponieren und reagieren. Und ich glaube, in so eine Richtung mit dem Wissen um diese Phänomene, mit dem Wissen um solche Entwicklungen, wird man in der Richtung kreativ. Wenn diese Sensibilität für diese Prozesse und Entwicklungen nicht da ist, wird man nie auf solche Modelle kommen. Da ist jetzt ein Fall, aber ich gehe auf das Detail nicht mehr ein, es sind da so verschiedene Grundrissfälle durchgespielt. Was ist, wenn die obere Einheit eine Arbeitseinheit ist? Es kann ein kleines Büro, ein Studio, ein Massagesalon, ein Friseursalon oder so irgendwas sein. Also Sie haben dort alle Möglichkeiten und da sehen Sie so einen Blick. Das ist der zentrale Block mit WC und Küche. Dahinter ist der Essraum und da vorne, das ist das Bild und die Perspektive aus dem Wohnbereich. Was wichtig ist, jede Einheit braucht jede 50 Quadratmeter Einheit braucht Bad, WC und Küche, einen eigenen Eingang und einen eigenen Freiraum. Drum gibt's in dem Haus auf jeder Seite, in jedem Geschoss zwei großzügige Terrassen oder Balkone. Das sind Balkone, auf denen man sich wirklich bewegen kann, weil sie eine Tiefe von 2 Metern haben und eine Länge von 4,5 Metern oder sowas. Ja, das war's. Damit bin ich auch beim Ende. Ja.
Herzlichen Dank. Jetzt warten wir auf Fragen. Ich möchte dazu noch vorher etwas sagen. Bitte warten Sie auf das Mikrofon. Es geht nicht um die Akustik im Raum, sondern alle Kepler-Salons werden aufgezeichnet, die Sie dann im Internet nachhören können. Auch natürlich Veranstaltungen, die Sie nicht besuchen konnten. Aber bitte geben Sie ein Zeichen und warten Sie auf das Mikrofon. Bitte schön. Gibt es schon eine Wortmeldung? Eine Frage zu allen Kapiteln, die wir vorher gehört haben oder jetzt zum aktuellen Nicht-Einfamilienhaus?
Sonst stehen Sie die Erste, so ist das. Ah, dort kommt jemand.
Bitte sehr.
Sie haben vorhin gesagt, dass er zum Beispiel bezogen auf Häuselbauer, jeder Müllviertler, Häuselbauer, kann so quasi einfache Grundbedürfe mit dem Häuselbauen erfüllen. Mein Eindruck ist aber von Architekten...
Habe ich das gesagt? Das kann ich mir nicht erinnern.
Naja, so in dem Sinne, also dass er sozusagen die einfache... Also so habe ich es aufgefasst.
Ja.
Du hast es nicht so gemeint.
Nein, ich glaube nicht, dass ich das so gesagt habe. Also ich glaube, wir haben eine große Ratlosigkeit.
Naja, ich habe mir eher gedacht von der Raumaufteilung her. Also,
er kann es erfüllen, aber wenn Sie sagen, er kann es halt erfüllen, das ist aber noch nicht gesagt, ob er es gut oder schlecht erfüllt oder ob er es bewusst oder unbewusst erfüllt.
Ja, genau. Und es war sozusagen, das ist der eine Punkt. Für mich stellt sich aber eher die Frage in Bezug auf die Architekten, weil, sage mal, so eine Aufteilung findet man eher selten. Und die meisten Einfamilienhäuser sind sehr konventionell und sehr einfach strukturiert. Das ist das eine. Und da, glaube ich, ist relativ wenig Individualismus vorhanden. Und das andere ist, warum werden überhaupt noch, wird überhaupt noch der Bau von Niedrigenergiehäusern geplant? Weil das ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Mhm. Sie haben die Plus-Energiehäuser dezent angesprochen. Mhm. Das ist meines Erachtens Standard, nicht einmal mehr Passiv-Energiehäuser. Mhm. Und da hinken nicht nur meines Erachtens die Bauwirtschaft hinterher, sondern eben auch die Architekten. Danke.
Da kann ich gar nichts drauf sagen, weil Sie haben einfach recht. Aber wieso das ist, das wissen wir, weil es so viel Unwissenheit gibt, weil manche gar nicht interessiert sind, da einen Schritt weiter zu gehen. Solange man sein Geld damit macht, noch mit, geht man den einfacheren Weg. Das ist ja ein, das braucht ja eine Know-how-Entwicklung, das braucht ja eine Weiterentwicklung, da muss man mehr denken, mehr tun, zumindest am Anfang, bis man sich eingearbeitet hat in das Thema. Und die Menschen sind auch auf eine eigenartige Art, also auf eine besondere Art und Weise auch selber nicht interessiert, weil sie nicht in größeren Zyklen denken. Also dieses Thema zum Beispiel, das ich jetzt am Schluss angeschnitten habe, dass man ja nicht ewig in der gleichen familiären Konstellation leben bleibt, in dem Haus oder in der Wohnung. Das können Sie fast nicht ansprechen als Architekt. Da stoßen Sie in der West, da stechen Sie in der Westennest. Am jungen Ehepaar kann man nicht sagen, dass die Scheidungsrate in Österreich bei 40% oder 45% liegt und dass zu am Großen jede zweite Familie in der Siedlung, jede zweite Ehepaar wird geschieden. Das ist eine Tatsache. Sie wissen, welches Leid das verursacht, ja? Wenn der Mann, meistens ist der Mann in einer unglaublich kleinen Wohnung, sich schwer die Miete leisten kann und die Frau zurückbleibt mit den Kindern im Haus, das noch nicht lang nicht abgezahlt ist. Ja. Also das Problem hätten Sie in der Siedlung nicht, wenn Sie noch Tür an Tür leben können. Von der Voraussetzung muss man ausgehen. Ja. Aber immerhin, selbst dann können Sie einen Teil abtrennen und vermieten und der wird nicht zur Belastung. Ja. Und der zweite Punkt ist der, dass man älter und behindert werden könnte, das davon will niemand wissen, dass das alles extrem schnell geht, wissen die Älteren und wir Älteren unter uns da, dass das schnell geht, dass es so weit kommt, dass man einfach allein ist im Haus, ja, und überfordert ist. Ich habe Frau Schulz eingangs gesagt, ich habe selber einen Wohnbau geplant, der ist nur für ein Klientel der vermögenden Einfamilienhausbesitzer, die im Alter das Haus loswerden wollen, weil diese Belastung unerträglich wird. Ja? Hausmeister sein, Schneeschaufeln, Rasen pflegen, im Urlaub Angst haben, dass jemand einbricht, sich um Service und die Hausmeisterei zu kümmern. Also jeder Hausbesitzer kennt das Thema. Und das kann wirklich zu einer Belastung werden. Also, da macht sich niemand, legen sich die wenigsten Rechenschaft.
Was mich noch interessieren würde an diesem Projekt, wie war die finanzielle Situation? Ist es nicht, das ist ja wesentlich größer als ein Einfamilienhaus, was die jungen Leute da geplant haben. Ja. Wie teurer war dieses Haus dann mit 3 Etagen?
Also das ist jetzt genau doppelt so groß, oder? Das wären 300 Quadratmeter, gerade doppelt so groß wie das, wie man ein Einfamilienhaus geplant hat. Und das ist in allen Fällen unterschiedlich. Manche haben die Wohnungen verkauft in ihrem Anteil. Manche haben sie vermietet, je nachdem, wie sie das
kommt. Also es kommt schon mindestens doppelt so viel wie ein Einfamilienhaus.
Ja. Okay. Die haben eine Erleichterung gehabt, weil sie, jeder von uns weiß, was im städtischen Raum Grundstücke kosten. Das mussten sie nicht zahlen. Sie mussten nur das Gebäude finanzieren. Und das macht doch einen großen Unterschied. Und das haben sie halt mal 2. Und da gibt es halt verschiedene. Es gibt auch Fälle, wo in einem Fall haben dann die Eltern noch eine Wohnung genommen. Aber wie sich das entwickelt, ist so spannend. Der eine, der in Wien lebt, hat seine eigene Wohnung vermietet. Und wissen Sie an wen? Das ist ein faszinierendes Beispiel. Eine alte Dame, ist aus dem Altenheim ausgezogen und dort eingezogen, hat 50 Quadratmeter für sich und die danebenliegenden 50 Quadratmeter für ihre Pflegerin. Ja?
Ja? Das ist natürlich schon ein Privileg.
Ja, aber wissen Sie was, ich meine, wir wissen, was Altenheime auch kosten. Ja? Also da ist, die hat gesagt, das ist für sie kein Unterschied. Es macht keinen Unterschied aus. Ja.
Was mich noch interessieren würde, wäre jetzt, wenn die Tendenz so weitergeht, das heißt, wir haben bald mal viele leerstehende Einfamilienhäuser.
Ja, davon kann man ausgehen, ja.
Dann ist die Frage, wie, man wird ja jetzt nicht alles abreißen, nur weil es jetzt nicht mehr modern ist oder weil es nicht mehr so in der Form genutzt werden kann. Was sind die Tendenzen von Umarbeitungen oder wie kann man dieses alte, also wie kann man die alten Häuser vor 20 Jahren noch nutzen, damit sie wieder nutzbar werden?
Also das ist eine unglaublich schwierige Frage. Die ist nur aus einem Grund, wie man mit der Masse umgeht, das ist architektonisch zu bewältigen. Sie müssen nur wissen, das kostet genauso viel, wie das Haus beim Neubau gekostet hat. Ja? Das ist der Grund, wieso die Häuser nicht gekauft werden. Wenn sie nämlich 30 Jahre alt sind, dieses Heizsystem haben, vollkommen veraltet sind, in der Struktur so maßgeschneidert sind, das ist der Grund dieses Werteverfalls. Aber mit dieser Masse umzugehen, wäre noch möglich, mit einem hohen Aufwand, der knapp an der Grenze dessen ist, neu zu bauen. Die viel schwierigere Frage ist, dass die infrastrukturell oft so gelegen sind, dass sie auf unsere mobile, zu Ende gehende Gesellschaft aufgebaut sind, dass man eigentlich dort nur leben kann, wenn man Auto hat. Und wenn man ein Auto nicht mehr fahren kann, weil man im Alter das nicht mehr bedienen kann, dann wird das zu einer extremen Belastung. Wenn endlich der Verkehr und das Auto so teuer wird, wie es sein müsste, wenn man eine ernsthafte und realistische Berechnung anstellt, dann wird sich das sehr schnell aufhören. Und diese Strukturen sind so wenig zukunftsfähig, deswegen ist die Frage extrem schwer zu beantworten, ob es nicht einen Punkt gibt, wo man sagen muss, wir sind 60 Jahre in eine falsche Richtung gegangen, planiert das nieder. Der Schaden ist geringer, ja, als diese Strukturen ewig und noch einmal fortzuschreiben. Also ich habe aber da keine Antwort. Das wird individuell unterschiedlich sein.
Bitte sehr.
Für uns hat sich die Frage gestellt, Sie haben ja gesagt, die Leute schaffen sich einen Wohnraum für einen bestimmten Lebensabschnitt. Die Familie, also gründet jemand eine Familie, baut sich ein Einfamilienhaus. Das ist also nach 15 Jahren, haben Sie gesagt, ziehen die Kinder aus. Warum haben Sie nicht in Erwägung gezogen, dass die Familie dann oder das Ehepaar dann vielleicht das Einfamilienhaus verkauft und in eine Single-Wohnung zieht? Wer sagt denn, das Haus lebt, Lebensdauer von 120 Jahren?
Ja, ja.
Okay, dann nehme ich dort die nächste Familie mit rein, der verkauft das Haus. Die nächste Familie ist damit glücklich, 15 Jahre.
Ja, ja. Das ist ein guter Gedanke. Das ist ein guter Gedanke.
Ich in die Single-Wohnung, ja?
Ja, ja. Wissen Sie, das ist ein guter Gedanke, der funktioniert in Japan, wo wir eine ganz andere Mobilität kennen, wo wir eine ganz andere Lebensdauer haben, wo wir nicht so individuelle Zuschnitte haben. Die Familie, die dann nach 15 Jahren dort einzieht, die hat die Wahl, sich selber ein maßgeschneidertes, auf ihre Bedürfnisse, in ihrer Lage maßgeschneidertes Haus zu bauen oder das zu kaufen, solange die Verkäufer noch davon ausgehen, dass ihr Haus den Wert hat, den sie sich vorstellen. Und sonst erleben sie einen enormen Werteverfall und sind Knechte dieser Infrastruktur. Das ist wie der Bekannte, der nicht ins Seniorenheim gehen kann, weil er das Haus nicht loskriegt. Das ist das Problem. Sie haben recht, natürlich ginge das, aber dann gibt es, weil das niemand will, weil das ein Architektenhaus ist, das so maßgeschneidert ist. Der Zuschnitt, das ist in den 70er Jahren gebaut, da ist alles Einbaumöbel drin, die man meint, da kann er auch noch verkaufen sozusagen, die dunkel schwarz gebeizt sind und so weiter. Ja. Und dann sind die klassischen, die Elemente kann man aufzählen, dann die offene Halle, wissen Sie, wo man, ja, wo die Wärme wegzieht. Jeder kommt hinein und sagt, wie Sie mir eingangs, die Heizkosten da drin haben, Gottes Willen. Na und wo tun wir da unseren Hund hin und schauen mal da, wenn man da reinrennt, da schleppt man den ganzen Dreck hinein und dann kommt man drauf. Also und das Haus ist noch ein bisschen falsch orientiert irgendwie. Und da die Nachbarschaft ist viel schlechter geworden. Also weg damit. Ja, so ist es. Und dann kommt ein anderer Punkt. Es gibt noch so unglaublich starke emotionale Bindungen an Häuser. Ja. Die Häuser sind, jeder hat sein Leben lang dafür gearbeitet, geschwitzt, entweder so viel investiert oder selber jahrelang gebaut, die Selbstbauer im ländlichen Raum, und da gibt es so viele, und dann erwarteten die Eltern, dass die Kinder das auch noch wertschätzen und das dann weiter...
Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Die Kinder gehen hinaus und sagen, ich will das Haus gar
ja,
nicht.
Ja.
Und in dieser Gegend möchte ich gar nicht wohnen.
Ja,
und
so weiter. Ja.
Diese Entwicklung bei der sozialen Struktur zu Wahlverwandtschaften, was setzt das voraus im öffentlichen Bau? Veränderungen vom öffentlichen Raum, wie er gebaut wird und so?
Das setzt voraus, dass bei den Verantwortungsträgern, die dort entscheiden, und das sind ganz komplexe Strukturen, weil Städtebau immer von so auf so vielen Schultern ruht und so von so vielen Einfluss Faktoren bestimmt wird, dass dort über das, was wir jetzt diesen Abend sprechen, einmal ein Bewusstsein herrscht. Das ist der erste Punkt. Der zweite, ein Verantwortungsgefühl, dass da was getan wird. Ein drittes, eine Einsicht, dass das ein politisch unerhört interessantes Gestaltungsmittel ist. Der Herr wird uns jetzt alle hinausziehen. Wir machen eine kurze Lüftungspause. Und das dritte ist, wir brauchen neue, moderierte städtebauliche Gestaltungsprozesse. Und in dem Wettbewerb, von dem ich Ihnen vorher gesprochen habe, werden die sichtbar. Wie funktioniert das? Wie ist das System? Also es geht nicht mehr, dass man so in irgendeinem Planungsamt entscheiden kann, wie die Stadt sich entwickelt. Das stagniert alles. Wird nichts mehr verändert. Alle Entscheidungen werden nach nicht nachvollziehbaren oder nach einfachen Machtverhältnissen, der halt da zahlt, der das Grundstück kauft, den interessiert nichts, er baut hin, wie er will, interessieren keine Bezüge. Stadt ist manifest gewordene Gesellschaft und ihre Lebensform und Beziehungen und Bezüge, da müssen alle Handelnden mit in diesen Gestaltungsprozess eingebunden werden. Muss das auch noch aufgemacht werden oder macht es was?
Es geht wieder zu. Kurze Lüftung.
Ja, das war wahrscheinlich schon eine kluge Idee.
Die Köpfe haben. Ich habe auch noch einmal eine Frage. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Heizkosten. Ich glaube, dass die gebrauchten Häuser, die auf den Markt kommen, nicht so sehr deshalb unverkäuflich sind, also mit der Ausnahme vielleicht, weil es wirklich so also persönlich designt worden ist, also nicht vom Design her im Normalfall, sondern meines Erachtens, also auf mich wird es zutreffen, von den bautechnischen Sachen für Heizung und Energiewerte und so weiter. Das heißt, Häuser, die zum Beispiel in den 70er Jahren oder noch früher gebaut worden sind, also die fressen ziemlich viel, sage ich einmal, Energiekosten. Und denke ich mir, diese Häuser werden unverkäuflich.
Ja.
Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn
das
man
heißt,
jetzt...
Das heißt aber alle, wissen Sie, alle, die bis 1990 oder 95 gebaut worden sind.
Ja, das denke ich mir nämlich auch, denn bevor ich mir so ein Haus dann kaufe, kann ich mir sozusagen ein neues mit Plus Energiestandard dann auch bauen, wenn ich das Geld habe. Ne?
Ja.
Und
aber Sie haben jetzt, das ist ja spannend, was Sie sagen, weil Sie haben jetzt ein Exempel gegeben, wie es in den Köpfen derer zugeht, die vor so einer Entscheidung stehen. Genau.
Ja, und ich denke mir, dann ist es eigentlich ein grober Fehler, wenn zum Beispiel jetzt immer noch Niedrigenergiehäuser geplant werden, denn in 10 Jahren sind die bereits unverkäuflich, ja, ja, obwohl die jetzt erst gebaut werden.
Ja, ja. Aber eigentlich würde man glauben, dass die, die das finanzieren, dass das deren Interesse ist, dem Aspekt gerecht zu werden.
Ja, also ich wundere mich halt regelmäßig über so etwas. Mhm. Danke.
Sie haben vollkommen recht, ja.
Mich interessiert noch das Leben in der Stadt, die Entwicklung in der Stadt, die Prozesse. Mhm. Auf welchem Weg sind wir da jetzt? Im Prozess des Stadtplanerischen, was könnte Linz noch brauchen? Wenn man das Leben in der Stadt denkt, von sehr also, unterschiedlichen
Gruppen. Ja, ja, also ich glaube, dass es ist erkennbar, dass die Städte eine große Renaissance erleben. Also das Leben in den Städten wieder enorm attraktiv wird. Es gibt nur ein Problem, das ist der Verkehr. Sonst ist die Stadt ja wunderbar. Ja? Städte wie Linz, wenn man die ein bisschen genauer kennt, wenn man in die zweite Reihe hineingeht, in die vielen, schauen Sie sich einmal ein Luftbild an, was da für grüne Lungen in der Stadt sind, wenn man in diese Hinterhöfe alle hineinkommt, wenn man in die Höfe hineinkommt. Das sind Lebenswelten. Wir wohnen im selben Haus. Ja? Wir wohnen, ich wäre froh, ich wohne in Bregenz genau in dieser Villengegend. Ich wäre froh, es wäre dort halb so ruhig wie am Hauptplatz in Linz, ja, in der zweiten Reihe. Ja. Also da sind unglaublich die Nähe, ja, die Nähe da zu wohnen, zum Kino, zum Arzt, wenn zum Einkaufen, ins Theater, ins Museum, alles zu Fuß oder mit der Bahn oder so. Das sind Qualitäten. Wenn Sie jetzt noch Qualitäten haben, die annähernd den legitimen Ansprüchen, die das Einfamilienhaus hat und wo es unschlagbar ist, wenn man denen näher kommt, einen guten Freiraum, ja, jeder möchte ein paar Stunden in der Woche, wenn Sonne ist, irgendwo im Freien sitzen, frühstücken und so weiter. Das kann die Stadt erfüllen, da gibt es genügend Aspekte. Wenn sie energetisch die Ansprüche erfüllen, die da jetzt schon mehrmals genannt sind, wenn sie ökologisch die erfüllen, wenn sie sozial noch intelligentere Grundrisse machen als diese doofen Zwei-Zimmer-Wohnungen nebeneinander und dunkle Gänge, wenn sie wirklich attraktive Wohnungen und Häuser gestalten, dann ist die Stadt unschlagbar und hat eine sensationelle Zukunft. Ja? Und die brauchen wir, weil das ist die vernünftigste Alternative zu dem, was sich so sonst vollzieht. Und das wird in Linz nicht erkannt. Ja? Also wir müssen ja auch diesen Auszug aus den Städten, den Bevölkerungsschwund und das alles, müssen wir ja einfach beachten.
Bitte. Ich wollte zu der Siedlung mit den 4 Geschwistern noch fragen.
Ja.
Die Flexibilität ist natürlich hier so lange optimal, solange die sich kennen und miteinander wohnen. Es wird aber schon schwierig, denke ich, wenn einzelne Einheiten herausgekauft werden,
ja,
und nicht mehr so leicht darauf zugegriffen werden kann. Jetzt wollte ich wissen, haben Sie so eine Struktur schon einmal über längere Zeit verfolgt?
Nein.
Auch wenn die Leute sich dann nicht mehr kennen und nicht mehr miteinander können,
wollte ich wissen. Ja, ja. Also, da haben Sie natürlich recht und das spricht schon auch einen wunden Punkt an, aber den darf man nicht überbewerten. Also wenn man sich die Statistiken durchliest, wie schnell Wohnungswechsel stattfinden, generell unabhängig, also das gibt Statistiken für den Mietbereich und für den Eigentumsbereich, dann staunt man, wie wenig Menschen ihr ganzes Leben wirklich in ein und demselben Haus sind. Und wie schnell und unsere Gesellschaft zunehmend schneller Entwicklungen stattfinden. Die Frau Schulz hat gesagt, ich habe in Holland studiert. Dort gibt es eine ganz berühmte Siedlung in Rotterdam, von einem weltberühmten Architekten der 30er Jahre gebaut. So in der Zwischenkriegszeit ganz kleine Grundrisshauszuschnitte. Das ist sagenhaft, wie viele Häuser da, ich war vor 5 Jahren wieder mal dort, wie viele Häuser dort zusammengelegt worden sind, obwohl das alles Einfamilienhäuser waren. Also es gibt einfach so ein Groß, da stirbt jemand raus, da zieht jemand um und der Markt ist in der Bewegung und da natürlich kann man manchmal nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo man es will. Aber jetzt haben wir im Augenblick ja das Schrumpfphänomen. Also die haben ja alle große Wohnungen und die Tendenz ist, dass das eher das Thema Schrumpfen. Also das Größerwerden, das wäre dann der Fall, wenn sich ein junges Ehepaar eine Zwei-Zimmer-Wohnung kauft und meint, sie kann im selben Haus bleiben, wenn die Kinder kommen und sich dann genau die Nachbarwohnung kaufen. Also wenn sie da in der Mitte drin sind, in dem, dann haben sie die Option auf 5 andere 50 Quadratmeter Einheit. Die Chance, dass da einmal irgendwas frei wird, ist zumindest größer wie in anderen Fällen. Ja, aber Sie haben recht, da gibt es Limits. Aber da hat der Herr hinten recht gehabt, die Fluktuation, das Umsiedeln, und muss man halt einmal irgendwo eine andere Struktur suchen.
Planen Sie eigentlich jetzt bei der Siedlung, oder haben Sie so etwas geplant, wo Leute zusammenkommen, wo zum Beispiel ein gemeinsamer Bereich genutzt wird?
Ich kann jetzt nicht alle Details dieser Siedlung besprechen, die hat ganz viele solche Elemente, das ist der. Sie werden es nicht glauben, aber in der Mitte gibt es einen asphaltierten Platz. Ja. Nicht nur, weil der Platz billig ist, zu asphaltieren, sondern weil das der beste Spielplatz für Kinder ist. Weil mit dem Rollerskate, mit dem Dreirad, mit dem Fahrrad malen kann man auf dem Asphalt. Das ist eine unglaubliche. Ja, alle diese Dinge. Ja, genau, alle diese Dinge. Ganz ungeniert und ganz unproblematisch. Unvergleichbar, wenn der Rasen drin wäre. Kann man ein halbes Jahr nicht hineinsteigen und. Ja. Kann man nicht fahren, ja. Kann man nicht trampeln.
Wir haben jetzt gehört sozusagen, dass alle Gebäude vor 1995 sozusagen...
Nicht alle, aber
viele. Naja, aber der Großteil der Gebäude vor 1995... irgendwie energetisch nicht brauchbar sind. Es gibt aber viele Gebäudesubstanzen, die ja irgendwo erhaltenswert sind oder auch vielleicht vom Denkmalamt geschützt sind. Gibt es Hoffnung für die alten Substanzen? Oder wie ist das nur mit Reichtum?
Na, wissen Sie, es ist so, das Problem sind ja nicht die alten Dinge, sondern die jungen alten. Ja, also die wirklich alten Gründerzeithäuser oder die Klassiker, aus denen eine Stadt wie Linz besteht, die haben ja Strukturen, die das können, was die neuen können. Das sind ja nicht so individuell zugeschnitten. Die Stadtwohnungen, da kann in derselben Wohnung ein Arzt drin sein, eine alten WG, ein Einfamilienhaus, ein Architekt, ein Kinderkrabbelgruppe. Ja? Die haben so eine Robustheit in ihrer Struktur, weil sie nicht individuell zugeschnitten sind. Ja? Und die sind viel leistungsfähiger. Die überleben noch einmal ein paar hundert Jahre. Ja? Das Problem sind die Bauten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das ist aber von der Masse her wesentlich größer, wie das, was die Baugeschichte davor uns überliefert hat.
Mich würde noch interessieren, wie in diesen Bauten das Zusammenleben konkret ausschaut. Ich stelle mir jetzt vor, da wohnen drei, vier, fünf oder sechs Familien drinnen.
Ja, viel mehr.
Nein, in einem.
Ach so, ja, okay,
einem,
ja.
Wie schaut da zum Beispiel die Gartenbenutzung aus?
Ja.
Ich meine, ich denke mal, das ist ja gerade der große Vorteil vom Einfamilienhaus.
Ja, ja.
Man hat seinen Garten, man zieht die Badehosen an, geht rein oder heizt den Griller an oder ich wohne in einem Wohnblock, mache manchmal gerne eine Symphonie an, kann man das nicht anhorchen, weil sofort, weil es zu laut ist und der Nachbar da ist. Da denke ich mir manchmal, ich wäre gerne in einem Einfamilienhaus.
Ja.
Und meine Erfahrung ist, wenn es so gemeinschaftliche Räume gibt, die Leute legen sich nicht in der Badehose im Sommer mit der Liege hin, wohin
Also, ich da schon auch Sie haben vollkommen recht.
Von meinem Familienhaus, die ich da jetzt noch nicht so 100%
okay sehe. Ich stimme mit Ihnen vollkommen überein. Wenn alle Einfamilienhäuser dem Anspruch gerecht würden, den Sie gerade stellen, dann wäre das sensationell. Aber so wie wir Einfamilienhäuser im Allgemeinen bauen, haben sie ganz wenige, wo wirklich eine private, wo sie, sagen wir, nicht nur in der Badehose, sondern wo sie sich nackt zum Beispiel in den Garten legen können. Die zeigen sie mir, wo die sind. Ja, das könnte man ohne weiteres machen. Da oben im rechten Eck können sie das. Ja, da oben auf der Terrasse, die ist 40 Quadratmeter groß, da können sie das. Ja, sie können sogar, wenn sie sich in einem niederen Liegestuhl auf die Balkonen, die da auf der linken Seite sind, können sie das. Also wir haben versucht, auf allen Ebenen die Qualitäten, die legitimen Qualitäten des Einfamilienhauses zu erreichen. Das sind genügend Lagerräume. Ja? Undenkbar, diese Wohnungen, wo sie keinen gescheiten Dachboden, ja? Ein Keller, das ist eine Qualität, unbestritten. Ja? Freiflächen, wo die Kinder mal was legerer machen können, das ist absolut Qualität. Kellerabteil, ein vernünftiges, ist echte Qualität. Da können sie in die Tiefgarage fahren und können in ihrer Wohnung von der Tiefgarage rauskommen. Das können sie so gut in einem Einfamilienhaus in seltenen Fällen. Da können sie aus der Wohnung hinuntergehen, Stiegenhaus ins Kellerabteil. Genauso wie in einem Einfamilienhaus. Dort haben sie eine große Menge, alle Fahrräder und Fahrzeuge werden oberirdisch geparkt. Nicht so doof und in einem Keller. Ja, oder hinterm Auto in der Garage, wo man jedes Mal, wenn man ein Fahrrad rausnimmt, wieder das Heck verkratzt. Ja? Also da sind diese Qualitäten, Privatheit, Lagerflächen, Erreichbarkeit, das versuche ich zumindest möglichst weit in solche verdichteten Formen hineinzubringen.
Ich habe jetzt eine Frage, Herr Kneiger. Wann entsteht in Linz so eine neue Wohnqualität von diesen Häusern, wie Sie sie gebaut haben?
Das sind ja genügend Linzerinnen und Linzer da. Sie können die Frage vielleicht oder sicher besser beantworten.
Aber ein Auftrag ist noch keine.
Ich habe ein Konzept vorgelegt für Linz 09 und das war meine Ambition, das im Zuge von Linz 09 zu erreichen. Ist mir nicht geglückt, weil ich nicht die Verbündeten gefunden habe, die dazu notwendig sind. Oder sagen wir mal so, ich habe nur einen Teil der Verbündeten gefunden. Ich habe schon die Grundstücke gefunden, schon die Bauträger gefunden, aber ich habe einige wichtige Player in dem ganzen Spiel nicht dafür gewonnen.
Große Dinge passieren oft erst im zweiten Anlauf.
Ja, ja.
So, bitte, noch eine Frage?
Sie haben gerade Linz 09 angesprochen. Linz 09 hat ja ein Projekt lanciert, das heißt Hörstadt. Da gibt es bis zu einem gewissen Grad auch den unterschwelligen Vorwurf an die Architektur, dass die Akustik oft nicht bedacht wird. Meine Frage an Sie ist, wie sehen Sie das?
Ach, mein Gott, die Architektur ist in dem Kontext für mich das geringste Problem. Also da habe ich größere Probleme. Bin ja nicht immer ganz d'accord mit Peter Angrosch, so gut ich mit ihm befreundet bin. Sie wissen ja, dass die Architektur, also meine Abteilung, hat ja den Ruhepol gestaltet. Ja. Wir waren da ziemlich involviert und ich finde das ein überaus interessantes Thema. Und ich bin dem Peter Angrosch extrem dankbar, weil das hat auch bei mir eine Sensibilität erzeugt, die ist fast schmerzhaft, weil jetzt, früher hat mir nur dieses optische Erscheinungsbild wehgetan, jetzt tut mir das akustische fast schon genauso weh, aber die Architektur ist eher der kleinere Teil und ja, da muss man im Einzelnen drüber reden. Natürlich ist die Raumakustik schon ein wichtiger Teil, also, aber solange ich so penetrant belästigt werde vom Baulärm, vom Perma, der ist entscheidend. Das Bauen ist insofern entscheidend. Es wird ja permanent gebaut. Sie können ja wohnen, wo Sie wollen. Permanent ist Baulärm. Und das interessiert niemanden, ob diese Geräte ruhiger werden. Permanent blast jetzt jemand mit diesen Ventilatoren das Laub weg. Ja? Überall haben Sie den Verkehrlärm. Da gibt es so viel, ich sage jetzt einmal, so viel für mich Für mich sind Hintergrundlärm in Lokalen und so weiter, das ich meine, wo ich komme, rufe ich den Geschäftsführer und bitte machen auf das aufmerksam. Niemand horcht mehr zu. Ja, ich bin in einem Lokal gesessen, ach was, fangen wir das Thema nicht an. Das ist so unerschöpflich.
Ja, eine Frage noch, oder habe ich mich da jetzt geirrt? Letzte Chance.
Zum Ersten, zum Zweiten.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Es war sehr interessant für mich und ich glaube auch für die Gäste hier. Dankeschön. Wunderbar. Applaus